Ja, genau, das ist, was wir so in unserer Arbeit und in der Freizeit tun und was ihr auch durch eure Unterstützung mit möglich macht. Deswegen vielen Dank dafür. Ja, ich habe am letzten Donnerstag oder vorletzten Donnerstag war ich auch mit im Gefängnis, habe eine Andacht gehalten und ein Teil davon oder ein bisschen überarbeitet, möchte ich das gerne euch auch mitgeben. Die Frage ist ja immer auch, was für eine Vorstellung haben wir von Gott? Bei den Strafgefangenen auch, manche haben gar keinen Bezug zu Gott, manche haben christlichen Hintergrund, aber dann auch nur so ein bisschen aus der Kindheit vielleicht mitbekommen. Ich weiß, dass bei mir als Kind auf dieser Gott, der so mit dem erhobenen Zeigefinger da war, ganz stark war, der strafende Gott. Ja, ich habe mich als Kind mehrfach bekehrt, immer wieder, wenn ich dachte, irgendwie mein Leben passt nicht so, Gott ist nicht zufrieden mit mir, dann habe ich mich wieder bekehrt. Ein Freund von mir, der hier auch mal in der Gemeinde war, hat mir erzählt, dass er sich vor allen Dingen aus Angst vor der Hölle bekehrt hat, hat später natürlich verstanden, dass Christsein mehr ist als nur Angst vor Gott. Natürlich, genau. Aber man merkt, das ist so ein Thema, wie wir über Gott denken. Und ich habe mal die KI gefragt, wie in Deutschland so über Gott gedacht wird, im Großen und Ganzen. Das habe ich euch hier mal aufgeführt. Und da wird gesagt, in diesem Gottesbild, also dem vorherrschenden Gottesbild in Deutschland, dominiert vor allem eine väterlich-personale Persönlichkeit. Gott gilt als Schöpfer, Herr und oft auch als jemand, der Orientierung gibt und moralisch einordnet. Das, finde ich, klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Daneben ist in Deutschland aber auch stark die Vorstellung von Gott als liebevoller, barmherziger und eher weniger strafende Instanz verbreitet. Also man sieht, das hat sich so ein bisschen geändert vielleicht zu der Zeit, wo ich Kind war. Viele Menschen verbinden mit Gott eher Fürsorge als Macht und Gericht. Zugleich wird Gott für viele nicht mehr als klar persönlicher gegenüber gedacht, sondern eher als höhere Macht oder abstraktes Prinzip. Kurz gesagt, vorherrschend ist meist nicht der zornige Richter, sondern eher der liebende, väterliche und schützende Gott, auch wenn diese Vorstellung heute unscharf und individuell gemischt ist. Also dieser Wunsch, diese Vorstellung nach einem liebevollen Gott, die ist schon da bei uns Menschen und auch in Deutschland, obwohl wir nicht mehr so fromm und kirchlich sind, wie vielleicht vor 20, 40 oder 60 Jahren. Aber oft ist diese Vorstellung auch eine sehr, sehr unpersönliche. Also man will irgendwie was Barmherziges, Liebevolles, aber man kann sich nicht vorstellen, dass es eine echte Person ist. Und so denkt man eben an eine gute Macht oder was auch immer man dann so an Vorstellungen hat. In jedem Fall, es macht was mit mir und mit meinem Glauben, meiner Vorstellung von Gott, wie ich in mir, was für Eigenschaften ich sehe, wenn ich an Gott denke. Was ist bei dir das zentrale Bild von Gott? Schon eher der, der fordert und straft, oder der liebende, barmherzige Vater? Oder vielleicht auch eher so was Unpersönliches, mit dem ich nicht so viel anfangen kann? Ich möchte ein bisschen schauen, was in der Bibel für ein Bild von Gott ist. In dieser großen Erzählung, in der ganzen Bibel von Gottes Weg mit uns Menschen. Ja, es geht mir nicht so sehr um Dogmatiken, sondern darum, wie stellt die Bibel Gott dar. Und möchte das mit zwei Geschichten machen. Zum einen die Geschichte, wie all das angefangen hat, die Problematik, die wir mit Gott haben, nämlich der Sündenfall und der Verlust des Paradieses. Aber ich möchte diese Geschichte gerne aus der Perspektive des verlorenen Sohns nochmal neu anschauen und deuten. Das fand ich sehr spannend. Ich habe das in einem Buch gelesen. Das hat ein orthodoxer Priester mal so ein bisschen vorgestellt. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und deswegen habe ich erstmal diese Andacht und jetzt auch diese Predigt erstellt. Das hat mich sehr ermutigt, dieses Bild Gottes Heilsgeschichte aus der Perspektive des verlorenen Sohnes anzuschauen. Oder man sollte eigentlich sagen, des liebevollen und barmherzigen Vaters, denn darum geht es ja in dieser Geschichte. Das hat mich ermutigt, nicht weil ja dieses Bild, dass Gott heilig ist und dass Gott auch richten muss, nicht wichtig wäre, sondern weil ich mir die Frage gestellt habe, was ist denn so das zentrale Bild, was die ganze Geschichte vorherrschend ist und darstellt. Das mache ich jetzt an diesen beiden Geschichten. Fange an mit der Geschichte vom Sündenfall und werde dann aber übersteigen und sehen, was der verlorene Sohn oder der barmherzige Vater uns zu sagen hat. Ich habe mal diese Geschichte diese Predigt mit drei schlagwortartigen Überschriften überschrieben. Und zwar jetzt erst einmal aus der Perspektive des Menschen. Nachher schauen wir uns auch nochmal die Perspektive Gottes an. Also die Perspektive des Menschen ist hier, alles haben, aber nicht zufrieden. Dann zweitens, mehr wollen und alles verlieren. Und drittens, zurückkehren und alles gewinnen. Dieses alles haben, aber nicht zufrieden, immer mehr wollen und dann doch nicht, ich finde, das spiegelt sehr gut unsere Gesellschaft wider. Vielleicht kennt ihr das selber in eurem Leben auch, dass ihr denkt, ich will mehr, es reicht mir nicht, was ich habe, ich wünsche mir mehr, das ist irgendwo in uns drin und das war von Anfang an so. Ich lese uns mal die erste Geschichte vor, auch wenn sie sehr bekannt ist. Jetzt aus 1. Mose 3, die ersten 7 Verse und dann noch zum Abschluss den Vers 23. Die Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben? Widersprach die Schlange. Sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide es war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Da gingen beide die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Deshalb schickte Jahwe Gott ihn, also den Menschen oder die Menschen, aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. Hier ist die Geschichte vom Anfang der Menschheit. Gott schafft den Menschen und setzt ihn in einen Garten. Und wenn wir diesen Bericht komplett lesen, ich habe jetzt so einen Ausschnitt davon gehabt, dann sehen wir, Gott gibt ihnen alles, was sie brauchen. Alle Ressourcen, die zum Leben notwendig waren, waren dort. Ja? An Nahrung, was man sich vorstellen kann, an Pflanzen, an Früchten, die sie essen konnten. Zu der Zeit wurde noch kein Fleisch gegessen, weil es noch keinen Tod gab. Tiere wurden also noch nicht ermordet. Also alle waren Vegetarier und haben aber damit alles gehabt, was sie brauchten. Man kann ja auch ohne Fleisch sehr vielfältig und schön leben. Sie hatten Schutz und Sicherheit. Es gab ja noch keine widrigen Witterungen, keine zu große Hitze, zu große Kälte. Man konnte einfach sein, wie man war und hatte alles, was man brauchte. Es gab keine Krankheiten, es gab überall Frieden und es war einfach gut. Und auch der Mensch hatte eine uneingeschränkte Würde und Wert vor Gott. Das heißt, diese Selbstzweifel, wer bin ich gut genug und so weiter, das gab es alles nicht. Der Mensch konnte sich entfalten, kreativ entfalten. Es wird hier gesagt, er gab den Tieren Namen. Das heißt, sie konnten da auch strukturieren, arbeiten, die Welt unter ihre Fittiche nehmen. Sie konnten den Garten weiter bebauen, weiterentwickeln, einfach in einer guten Weise kreativ sein und arbeiten. Alles war da. Es ging ihnen also gut. Keine Selbstzweifel, keine Verlustängste, kein zu wenig. Der Mensch war mit sich selber im Reinen, er war mit seinen Mitmenschen im Reinen. Es gab keinen Streit, keinen Egoismus, keine Ausbeutung von anderen Menschen. Auch mit der Umwelt war man im Reinen. Ja? Alles im Einklang, die Natur wurde gebraucht, aber nicht missbraucht. Und auch mit Gott im Einklang. Ja? Wir lesen dieses Bild dort, dass Gott mit den Menschen durch den Garten spazieren geht und sie miteinander reden und austauschen. Es war einfach alles gut. Aber es gab eine Einschränkung. Gott sagte, ihr dürft alles nutzen, was ihr wollt, gar kein Problem, es gibt jede Menge. Aber da ist ein Baum im Garten, der Baum der Kenntnis von Gut und Böse, von dem sollt ihr nicht essen. Also warum dieses Verbot da war oder nicht, da könnte man noch mal eine ganz eigene Predigt machen. Das lasse ich jetzt außen vor, weil es einfach zu lange wird sonst. Aber sichtbar ist hier, Gott setzt eine Grenze. Eine Grenze, die bedeutet, du bist Geschöpf, ich bin Gott. Du lebst unter meiner Autorität und ich bin der, der der Herr über allem ist. Und die Frage ist, bin ich damit zufrieden als Mensch? Bin ich bereit, diese Grenze, die Gott mir gibt, anzuerkennen? Und genau hier klingt sich dann die Versuchung ein. Ist Gott wirklich gut? Gönnt er mir das, was ich zum Leben brauche? Muss ich vielleicht doch irgendwie dafür sorgen, dass ich habe, was ich brauche? Ist also Gottes Grenze, sein Plan für mein Leben eine Einschränkung meiner Persönlichkeit oder bin ich damit einverstanden und zufrieden? Das ist die Frage, die sich jeden Tag gestellt hat für die ersten Menschen, Adam und Eva. Alles haben, aber nicht zufrieden. Das ist so die Überschrift hier zuerst. Die Versuchung klingt sich ein und flüstert die Lügen zu. Du hast nicht alles, was du brauchst. Du hast nicht das, was dir zusteht. Gott erlaubt nicht, dass du dich frei und unabhängig entfaltest. Du hast es nicht selber in der Hand. Und du musst jetzt irgendwie dafür sorgen, dass du das bekommst, was dir zusteht. Du musst diese Autorität über dir loswerden, die dich eingrenzt. Letztlich, du sollst und kannst selbst Gott sein. Das ist die Versuchung gewesen, der sich der Mensch gegenüber stand. Und es kommt tatsächlich dazu, dass der Mensch dieses Gebot Gottes übertritt. Damit wären wir bei dem zweiten Punkt. Mehr wollen und alles verlieren. Mehr wollen und alles verlieren. Der Mensch übertritt das Gebot. Er hat ja eigentlich alles. Also eine Frucht, die man nicht essen kann. Ich bitte euch, das ist doch machbar. Es ist immer noch die große Vielfalt gewesen. Aber er nimmt diese Frucht und verliert alles. Die Harmonie mit Gott, die Harmonie untereinander, die Harmonie mit der Umwelt. Und es hat Konsequenzen für ihn. Und vor allen Dingen verliert der Mensch hier diesen sicheren Rahmen für das Leben, den er vorhatte. Gott als Herr, der den Rahmen setzt und innerhalb dieses Rahmens in Friede, in Harmonie, in Sicherheit leben. Und das geht verloren. Der Mensch verliert das Paradies. Es geht etwas kaputt in der Schöpfung und der Mensch passt nicht mehr ins Paradies und muss es verlassen. Er verliert das unbeschwerte Leben ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Angst, ohne Hass, ohne Tod, ohne Versagen. Aber es bleibt eine Erinnerung im Menschen. Und jeder Mensch hat es tief in seinem Herzen, dass man denkt, das, was jetzt hier in meiner Welt um mich herum ist, das kann nicht alles sein. Also, dass man krank wird. Warum? Das muss doch nicht sein. Dass liebe Menschen sterben. Dass die Familie in Streit miteinander ist. Warum muss das sein? Und der Wunsch nach dieser Harmonie, der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach Heilung, nach Wiederherstellung dieser ursprünglichen Harmonie, die im Garten waren. Im Grunde haben wir dieses Bild von dem Garten in dem Herzen und sehnen uns danach. Ja, und das ist auch ein Grund, warum viele Leute aus dem hektischen Alltag gerne mal in die Natur gehen. Da ist dann plötzlich die Ruhe von dem Verkehrslärm, die Kühle im Wald unter den Bäumen, Stille, Frieden. Das genießen wir, weil uns das erinnert an die Zeit in dem Garten. Genauso aber auch eine gute Freundschaft, wo nichts zwischen uns ist, wo man sich alles erzählen kann. Auch das ist so eine Erinnerung daran, es kann gut sein, es kann Harmonie da sein. Aber all dieses ist immer brüchig. Der schönste Wald kann kaputt gehen, Freundschaften gehen kaputt, der Körper macht es nicht mit. Also wir merken, da wo ich mich danach was sehne und vielleicht meine, ich habe es einmal bekommen, es ist brüchig, es kann wieder verloren gehen. Und die Frage ist, wie komme ich zurück zu dieser ursprünglichen Harmonie? Und damit komme ich jetzt zu einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, wo er eigentlich die gleichen Aspekte aufgreift, die wir hier schon gehört haben. Dieses alles haben, aber nicht zufrieden sein, mehr wollen und alles verlieren, aber dann auch eine Antwort darauf gibt. Und das ist die Geschichte, sogenannte Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater. Und ich lese uns die auch einmal vor. Da will es gerade nicht. Dann kann das vielleicht die Technik gerade mal weiter klicken. Mein Teil möchte nicht. Genau. Da war ich schon. Ja, genau. Okay, danke schön. Also, hier erzählt Jesus ein Gleichnis. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenen Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz und er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Ihr seht bestimmt die Parallele zur ersten Geschichte. Dieses alles habe, aber nicht zufrieden. Der junge Mann hier in der Geschichte hatte eigentlich alles, was er brauchte. Ja, so wie Adam und Eva am Anfang, Nahrung, Schutz, nichts fehlt. Er konnte unter seinem Vater mitarbeiten in seiner Firma, in seinem Geschäft sozusagen, hatte mit Sicherheit als Sohn einige Verantwortung, konnte sich da entfalten, kreativ sein, andere Leute beaufsichtigen, gucken, wie kann man diese oder jene Sache besser machen auf den Feldern, im Handel. Er hatte alles, was er brauchte, aber trotzdem das Gefühl, es fehlt doch was. Er suchte Freiheit, Unabhängigkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und er wollte das Leben in vollen Zügen genießen. Er wollte mehr als das. Und auch hier gab es nur eine einzige Einschränkung. Er konnte viel machen, aber er war Sohn seines Vaters. Sein Vater war der Patriarch über die ganze Sippe und unter ihm lief alles. Und er hatte seinen Platz. Unter der Autorität seines Vaters, hatte in dieser Autorität aber ganz viel eigene Kraft und Autorität selber zu walten und zu schalten, aber alles unter dem Vater. Ganz ähnlich wie bei Adam und Eva im Garten. Der Sohn lebte bereits in seinem Erbe und konnte alles genießen, die Dinge, die da waren, seine Verantwortung, aber er hatte es noch nicht in der Hand. Ja? Er konnte es noch nicht selber komplett darüber bestimmen. Das war noch der Vater, solange er gelebt hat. Und das war die Einschränkung, die er hatte. Und dann kommt wieder dieser zweite Teil. Mehr wollen und alles verlieren. Auch hier kam der Versucher oder die Versuchung und flüsterte ihm Lügen zu. Ich habe nicht alles, was ich brauche, was mir zusteht. Der Vater respektiert mich nicht, er gönnt mir nichts, er hält mich künstlich klein. Ich muss irgendwie diese Autorität über mir loswerden. Wenn ich wirklich frei sein will, dann muss ich weg von hier. Dann muss ich mein Erbe haben und selbst bestimmen können. Also diese verbotene Frucht hier war der Wunsch nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Und das an und für sich ist gar nicht so problematisch. Die Frage war, wo sucht er diese Freiheit und die Unabhängigkeit? Adam und Eva übertraten Gottes Gebot und nahmen von dieser Frucht. Der Sohn hier holt sich sein Erbe, geht ins Ausland und macht monatelang Party. Springt durch die Betten mit unterschiedlichen Frauen, wird richtig maßlos, sucht einen Genuss nach dem anderen. Warum? Weil er diese Freiheit suchte, die Unabhängigkeit. Und er suchte es da in den Dingen, die er da genießen kann. Und er machte immer weiter und weiter, weil er nicht gefunden hat, was er suchte. Tiefe Freude, echte Freundschaft, Freiheit, Frieden fand er nicht mit Alkohol, Drogen, Prostituierten, falschen Freunden. Und so erlebt er, dass sein Leben komplett außer Kontrolle geraten ist. Wenn ich so an die Leute denke, die wir in der JVA im Knast treffen, bei vielen war das so. Sie suchten etwas und ihr Leben ist außer Kontrolle geraten. Und letztlich fanden sie sich wieder im Gefängnis. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch auch, auch wenn es vielleicht nicht ganz so katastrophale Auswirkungen hat. Aber ich merke, da will ich etwas, eigentlich ist das nicht Gottes Wille, ich tue es trotzdem und hinterher geht es mir schlechter als vorher. Das Leben gerät außer Kontrolle. Und für den Sohn hier ist es in letzter Konsequenz, er verliert tatsächlich diesen sicheren Rahmen für seine Freiheit und für seine Würde und findet sich wieder bei den Schweinen. Und ihr müsst euch vorstellen, als Jude niedriger zu sein als die Schweine. Die Schweine bekamen Essen, das er nicht bekam. Das ist so der allertiefste Punkt. Vielleicht wie so ein Gefängnis, in dem man eingesperrt ist und nicht mehr herauskommt. Er war bei den Schweinen mit Dreck, Hunger und ganz viel Scham darüber, was er getan hat, aber auch darüber, wo er sich wiedergefunden hat. Der Mensch hat es also komplett verbockt in der Geschichte vom Sündenfall, aber auch hier beim verlorenen Sohn. Wie geht jetzt der Vater damit um? Wie geht Gott damit um? Und das finde ich ganz spannend, wie Jesus das hier in dieser Geschichte darstellt und so ein Bild von Gott malt, so eine zentrale Vorstellung von Gott, die ganz anders ist, als viele Menschen es sich vorstellen. Ich habe mal diese drei schlagwortartigen Überschriften nochmal wiederholt und jetzt aber auch die Perspektive Gottes hinzugefügt. Der Mensch, alles haben, aber nicht zufrieden. Gott gibt großzügig alles, was wir brauchen, im ersten Teil. Zweitens, mehr wollen und alles verlieren. Gottes Perspektive, Gott erspart uns nicht die Konsequenzen, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, bleibt uns aber weiterhin in Liebe zugewandt. Er bleibt an unserer Seite. Und dann der dritte Teil, den ich jetzt noch ein bisschen ausführlich erzählen werde oder darauf eingehen werde, zurückkehren und alles gewinnen. Gottes Perspektive davon, Gott wartet mit offenen Armen, um uns wieder in seine Gegenwart aufzunehmen. Wie sehen wir Gott in diesen beiden Geschichten? In der Geschichte vom verlorenen Paradies haben wir am Schluss, das hatte ich jetzt nicht vorgelesen, aber lesen wir in der Bibel, dass ein Engel vor dem Paradies steht mit einem flammenden Schwert, damit der Mensch nicht mehr hineinkommt. Und manchmal wird das so empfunden, als Gott wirft den Menschen raus aus dem Paradies. Aber eigentlich ist es nicht so. Der Mensch passt einfach nicht mehr ins Paradies hinein, als gefallene Schöpfung, als sündiges Wesen. Zum einen in die Gegenwart Gottes. Gott ist heilig, ein verzehrendes Feuer. Mit unserer sündigen Art können wir uns ihm nicht einfach so nahen. Das ist viel zu gefährlich für uns. Und Gott begründet das aus dem Paradies rausgehen auch, wenn er sagt, der Mensch soll nicht wieder zurückgehen und vom Baum des Lebens essen. Das ist ein Stück Schutz. Der Mensch in seiner kaputten Art, in seinem kaputten Wesen, soll nicht so ewig leben. Gottes Plan ist nicht, dass wir irgendwie als Zombies, als kaputte Menschen ewig leben, sondern er möchte Wiederherstellung. Er möchte uns neu machen, er möchte uns heil machen. Und deswegen können die Menschen nicht dort beim Baum des Lebens bleiben und das Paradies geht verloren. Und wir sehen es ja heute, man weiß ungefähr in der Gegend von Irak, dass wahrscheinlich das Paradies dort war. Davon findet man heute nichts mehr, weil es durch den Sündenfall einfach kaputt gegangen ist. Also, Gott steht nicht vor dem Paradies und vertreibt den Menschen. Ja, so finden wir ihn nicht, sondern was tut Gott? Er gibt dem Menschen Kleidung, er gibt ihm Schutz, er wendet sich ihm zu. Der Mensch mit seiner notdürftigen Bedeckung bekommt etwas, was etwas besser hält, nämlich Kleidung aus Fellen. Also Gott sorgt für ihn, was für ihn nötig ist. Er bleibt ihm weiter zugewandt. Noch deutlicher wird dieser Charakter Gottes in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hat den Sohn nicht vertrieben. Der Sohn ist selber gegangen. Er hat selber entschieden, ich möchte selbst groß sein, ich möchte selbst entscheiden. So wie Adam und Eva auch gesagt haben, wir wollen wie Gott sein und sind gegangen. Ganz im Gegenteil, der Vater sehnt sich weiterhin nach seinem Sohn. Ja? Wir erleben ihn hier, wie er im Grunde jeden Tag ans Rand des Dorfes geht, Ausschau hält und sich fragt, kommt vielleicht heute mein Sohn zurück? Da ist nichts von wegen, wie schön, dass der missratene Sohn weg ist. Oder der ist jetzt nicht mehr mein Kind, der soll ich bloß nicht wieder hier blicken lassen. Ganz im Gegenteil, er sehnt sich danach. Und das ist das, was die Bibel uns durch die ganze Heilsgeschichte immer wieder erzählt, wie Gott sich uns Menschen gegenüber verhält. Gott will den Weg zur Gemeinschaft mit ihm wieder möglich machen. Er sucht und findet Wege, um uns Menschen nahe zu kommen und uns auch immer wieder in unserer Not zu helfen. Da gibt es immer wieder Menschen, von denen wir lesen, die Gott aussendet, zu schützen, zu helfen und zu segnen. Wie besondere Retter wie der Mose aus der Sklaverei rettet, bestimmte Richter, die Könige, die Propheten. Gott schafft Orte der Begegnung, wo es, obwohl wir so unterschiedlich sind, wir Menschen und Gott nach dem Sündenfall, doch einen Weg gibt, einander zu begegnen. Da ist die Stiftshütte mit bestimmten Gottesdienstritualen, wodurch der Mensch wieder Gott nahe kommen kann. Später der Tempel. Wenn wir noch ein Stück weitergehen, haben wir die Gemeinde. Der Heilige Geist kommt auf den Menschen und macht uns fähig, wieder in Gottes Gegenwart zu treten. Wir haben verschiedene Verheißungen durch Propheten auf einen Messias, auf einen Retter, auf einen, der alles neu macht. Und lesen dann natürlich in den Evangelien von Jesus Christus. Gott selbst kommt, um uns nahe zu sein. Er kommt in diese kaputte Welt und bringt es in Ordnung durch seinen Tod am Kreuz. Nimmt die Schuld weg und macht den Weg frei zu Gott. Das ist ja das Evangelium, das wir kennen. Und in der Geschichte vom Sohn ist das eben so eindrücklich beschrieben, wie der Vater Ausschau hält nach dem Sohn und sich danach sehnt, dass er zurückkommt. Das ist das Bild von Gott auch heute, dass mir gilt, dass dir gilt, aber auch deinem Nachbarn gilt oder deinen Familienmitgliedern, die Jesus nicht kennen. Gott ist nicht da und sagt, jetzt werd erstmal gut und mach dieses und jenes, damit du zu mir kommen kannst, sondern er steht da mit offenen Armen und sagt, komm zu mir. Und das ist unsere Botschaft auch an die Leute im Knast, im Gefängnis. Ihr habt viel Mist gebaut, ja, ihr seid vielleicht nicht glücklich darüber, wo ihr seid, aber Gott ist hier mit offenen Armen. Und so kommen wir dazu, dass dieses Zurückkehren und alles Gewinnen tatsächlich möglich wird. Zurückkehren und alles Gewinnen als dritter Teil dieser Geschichte. Gott steht mit offenen Armen und wartet. Beim Sohn beginnt es das mit einer Bestandsaufnahme und einer ehrlichen Erkenntnis, ich habe es verbockt, es hat nicht geklappt, ich habe die Freiheit gesucht, ich habe die Fülle gesucht, ich wollte dieses Meer in meinem Herzen stillen, aber habe es nicht geschafft. Ich habe alles verloren, was ich eigentlich gesucht habe. Er merkt, wie schlecht es ihm geht und wie gut es ihm eigentlich bei seinem Vater geht. Und so geht es uns vielleicht auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Ich habe so gewisse Dinge, wo ich merke, das ist zwar nicht Gottes Wille, aber irgendwie denke ich, das brauche ich jetzt. Ja? Und dann kommt es zu Streit oder zu Ärger oder zu falschen Entscheidungen. Aber ich weiß, das, was ich damit eigentlich gesucht habe, das finde ich nicht wieder. Das habe ich da nicht gefunden. Dieser Sohn merkt, dass es ihm schlecht geht. Er kann sich nicht wirklich vorstellen, dass sein Vater ihn einfach so wieder annehmen wird. Und so geht es auch vielen Menschen heute. So, was ich getan habe, wie ich drauf bin, Gott wird mich nicht mögen. Der wird nicht wollen, dass ich zu ihm komme. Und er kann sich das nicht vorstellen, dass er ihn als Sohn annimmt. Aber er denkt sich, vielleicht so als niedrigster Tagelöhner, Feldarbeiter, vielleicht nimmt er mich da an. Immer geht es mir da besser als hier. Und macht sich auf den Weg, will seinen Vater um Vergebung bitten, um Hilfe bitten und dann sehen, was passiert. Und er erlebt das Unvorstellbare. Sein Vater hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Sein Vater möchte ihn wieder haben. Und der Vater reagiert ganz anders, als er gedacht hat. Der Vater, das ist Gott. Das ist, was Jesus möchte mit dieser Geschichte. Uns zeigen, wie Gott ist. Gott interessiert sich nicht darum, was der Sohn alles falsch gemacht hat. Da muss ich erstmal hier Buße tun und alles erklären und für alles um Entschuldigung bitten. Es gibt hier keine Standpauke in der Geschichte, kein, ich habe dir doch gesagt, dass das falsch ist, wie konntest du nur, hättest du doch. Er schickt ihn dann auch nicht erstmal in irgendeine Hütte zu den Feldarbeitern, wo er mal erstmal zur Besinnung kommen soll und erstmal sehen soll, was er alles falsch gemacht hat, sondern er nimmt ihn an, ohne Vorbehalte, ohne irgendwelche Fragen. Er nimmt ihn an, wieder als seinen Sohn. Ja, und wir sehen, dass wie er seinen Dienern sagt, holt saubere Kleidung, holt Sandalen, dass der hier nicht so barfuß herumlaufen muss. Und dann vor allen Dingen den Siegelring. Der Ring, der sagt, das ist mein Sohn. Dieser Siegelring gibt ihm Vollmacht über ganz große Teile des Besitzes des Vaters. Er wird also wieder komplett als Sohn angenommen und komplett wiederhergestellt in seiner Würde und seinem Wert. Und natürlich auch in dem ganzen Umfeld, das er hat, den Schutz, das Essen, die Sicherheit, die er auch gesucht hat. Und am Schluss sehen wir hier das große Freudenfest. Gott feiert ein Riesenfest, weil ein Sünder zurückgekehrt ist. Und das ist ja auch das Fazit, das Jesus nach dieser Geschichte sagt. So ist Gott. So freuen sich die Engel im Himmel mit Gott zusammen, wenn ein Sünder zurückkehrt und Gott wiederfindet. Und ich finde das total ermutigend für mich, für mein Versagen, das immer wieder da ist und dafür, dass ich weiß, so ist Gott. Natürlich ist Gott auch Richter und er wird das Böse dieser Welt einmal komplett vernichten und wegbringen. Aber sein Charakter, mit dem er auf die Menschen zugeht, mit dem er auf die Menschen wartet, ist nicht die Strafe, sondern die Gnade, die Barmherzigkeit. Und er wünscht sich, dass wir wieder zurückkommen zu ihm und in ihm diesen Garten Eden wieder neu finden. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das mitnehmt in euren Alltag, in all eure Herausforderungen, die da sind, die guten Dinge, die ihr tut und auch die schwierigen Dinge, die mal passieren. Aber ich möchte euch auch ermutigen, nehmt das mit, wenn ihr auf Menschen zugeht, die Jesus noch nicht kennen, die Gott noch nicht kennen. Gott wartet auf sie mit offenen Armen. Und egal, was sie für einen Hintergrund haben, egal, was in ihrem Leben gewesen ist, ob sie geschieden sind, ob sie sonst irgendwie in falschen Umständen leben. Gott wünscht sich, dass auch sie sich umkehren und zu ihm kommen. Und ihr dürft ein Zeugnis sein. Ihr dürft erzählen von dem liebevollen und barmherzigen Vater, der mit offenen Armen auf alle wartet. Amen.